Ein Fest wird schön durch die Gäste, darum heiße ich Sie heute willkommen. Aber der wichtigste Gast heute an diesem Pfingstfest ist Gottes Heiliger Geist. Er hat sich selbst eingeladen. Gott, der ewige Vater, hat die große Absicht, uns zu überschütten mit der Fülle seines Geistes. Ich will Sie grüßen mit dem Wort, ich will meinen Geist in euch geben, sagt Gott. Und will solche Leute aus euch machen, aus euch, dass ihr in meinen Geboten wandelt und meine Rechte haltet und danach tut. Wir wollen miteinander das Lied singen, O komm, du Geist der Wahrheit, 108, die Verse 1 bis 3. Lieber himmlischer Vater, wir freuen uns heute Morgen an diesem großartigen Frühlingstag, an der Schönheit der Welt, in der wir überall die Spuren deines Wirkens sehen. Und da bekümmert es uns, dass unser Leben oft so traurig dasteht, dass wir dir so wenig Ehre einlegen können, dass wir so wenig vollbringen und fertigbringen. Du weißt auch, wie es in uns aussieht an Müdigkeit, gerade in der Treue zu dir, im Gehorsam auf deine Stimme und im Nachfolgen auf deine Befehle. Herr, du hast eins deiner ersten Christenheit diese Gabe des Heiligen Geistes geschenkt und hast sie befähigt und mobilisiert, dass Menschen zu Großem befähigt wurden. Sie konnten Menschen zu dir führen. Sie konnten Zeugnis geben von dir. Ihr Wort war wahr und gewiss und verlässlich. Und sie hatten einen fröhlichen Bekennermut. Gib uns doch auch in dieser verwirrten Zeit heute, in der Zeit der Verführung und der Halbheit, gerade in der Christenheit, neu deine Gabe, dass wir benützt werden von dir als deine Werkzeuge zum Bau deines Reiches, ja, dass von unserem Leben Ausstrahlungen ausgehen in die Dunkelheit und Verworrenheit dieser Welt hinein. Wir möchten dich jetzt auch in diesem Gottesdienst bitten, dass du uns allen gibst. Wir brauchen dich und deine große Gabe. Und wir wollen es dir jetzt in der Stille sagen, was uns so wichtig ist und was wir von dir erbitten. Ach, Heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass uns deine Wohnung sein. Amen. Wir hören einen Orgelchoral zu einem Pfingstlied. Lese aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs von Vers 1 ab. Römer 8, Vers 1. Paulus beschreibt da, wie es eine wunderbare Möglichkeit gibt, das Leben eines Menschen mit all dem Schmutz und dem Dreck und dem Verkehrten auf eine ganz neue Basis zu stellen. Da, wo Gottes Heiliger Geist unser Leben bestimmt, ist ein Mensch total erneuert, verändert, eine völlig neue Schöpfung. Und das beschreibt Paulus hier in diesem großen Kapitel. So gibt es nun kein Verdammungsurteil für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das ist die Art, wie der Heilige Geist wirkt, der in Christus Jesus lebendig macht, hat dich frei gemacht von dem Zwang der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz und damit all der moralischen Anstrengung und der eigenen Bemühung unmöglich war, weil es sich angesichts unseres selbstsüchtigen Willens als zu schwach erwies, das hat Gott getan. Er sandte zur Sühne für die Sünde seinen Sohn in der Gestalt von unsündigen Menschen und vollstreckte an einem menschlichen Leib das Urteil über die Sünde, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt wird, die wir nicht dem menschlichen Begehren folgen, sondern dem Geist Gottes. Denn wer vom eigenen Begehren bestimmt wird, trachtet nach dem, was unsere selbstsüchtige Art will. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt wird, trachtet nach dem, was Gott will. Denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens, und das ist in dieser Übersetzung gut, das ist die Übersetzung des Wortes Fleisch. Das hat nichts mit einer Leibfeindlichkeit zu tun, sondern Paulus sieht das, wie das bis in unsere Gedanken und Seele hinein immer ein Eigenwollen ist, das von Gott wegzieht. Denn das Trachten des menschlichen Eigenwillens bringt den Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Denn das Trachten des Eigenwillens bedeutet Feindschaft gegen Gott. Denn er ordnet sich dem Gesetz Gottes nicht unter und kann es auch nicht. Die aber vom eigenen Willen bestimmt sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht von der Selbstsucht bestimmt. Hoffentlich kann man das von uns allen sagen. Ihr aber seid nicht von der Selbstsucht bestimmt, sondern vom Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Es gibt kein Christsein ohne Gottes Heiligen Geist. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Paul Gerhard hat uns ein besonders eindrückliches Pfingstlied geschenkt. Zieh ein zu deinen Toren. Dieses Lied 105. Und da beschreibt er die verschiedenen Wirkungsweisen und die Frucht des Geistes Gottes. Wir singen von diesem Lied 105 die Verse 5, 6 und 7. In diesem Jahr sind die Predigtexte, die für unsere Gottesdienste in unserer württembergischen und der deutschen evangelischen Kirche vorgeschrieben sind, häufig zusammengefallen mit unseren Texten, die wir gerade drüben in der Bibelstunde miteinander betrachtet haben. So ist es auch mit dem heutigen Predigtext, der aus dem Johannesevangelium, aus den Abschiedsreden Jesu stammt. Und darum habe ich einen freien Text gewählt. Ich freue mich immer wieder, wenn man an Bibelstellen stößt, über die man noch nie gepredigt hat. Und das ist der Wochenspruch für diese Woche aus dem Sacharja, dem Propheten, Kapitel 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Lieber Herr, lass auch heute etwas geschehen. Amen. Sie kennen die klugen und wendigen Wetterfrösche, die allabendlich auf der Fernsehscheibe erscheinen. Es sind freundliche und gutkundige Damen und Herren, die uns da anhand der Wetterkarte und des Satellitenbildes einführen, wie wohl das Wetter in den nächsten Tagen werden wird. Es hat jetzt eine Umfrage festgestellt, dass ein großer Teil der Bevölkerung diesen würdigen Persönlichkeiten nicht so richtig traut. Aber da wir einen unter uns haben aus dem württembergischen Wetterbereich, der hier immer wieder maßgeblich auch im Rundfunk seine Prognosen kundtut, wissen wir ja doch, dass das etwas Großartiges ist. Und recht gehabt haben Sie diesmal, als es noch in Strömen regnete und die Wolken dick am Himmel hingen, sagten die, pass mal auf, da bahnt sich ein herrliches Pfingstwetter an. Naja, dachten die Leute, die werden sich mal wieder verhauen. Wer es glaubt, wird selig und da kommt doch nichts raus. Und es wurde so. Das sind ja natürliche Gesetzmäßigkeiten, die man ein ganzes Stück weit voraussehen kann. Und da kann man Prognosen wagen. Ganz anders ist, wenn man Prognosen wagen will über die Zukunft der Christenheit. Wie das weitergeht mit unserer evangelischen Kirche in Württemberg. Wenn man einmal nüchtern die Zahlen da berechnet, das geht gar nicht mehr arg lang. Austrittszahlen, zurückgehende Besucherzahlen im Gottesdienst, auch wenn das uns hier nicht betrifft, wir wollen doch wach hinaussehen in die Welt und beobachten, was geschieht. Wie wird denn das mit den Christen? Ist nicht so, dass mit ziemlichem Ungestüm die Macht des militanten Islam selbst auch in absehbarer Zeit in unserem deutschen Land vorwärts stürmen wird. Wie große Massen von Menschen anderen Religionen zufallen und sich ganz von Jesus Christus abwenden. Zukunftsprognosen, die sind ganz schwierig. Wer will da ein Wort wagen? Und heute werden wir zu einer Zukunftsprognose genötigt. Da müssen Sie die Bibel aufschlagen, wenn Sie wissen wollen, was kommt, wohin die Entwicklung treibt. In der Bibel wird das immer sehr offen beschrieben, dass die Gemeinde Jesu auch in schwere Auseinandersetzungen hineingeraten wird. Vor uns steht ja noch die Feindschaft im Reich des Antichristen. Wenn diese kleine Minderheit der bibeltreuen Gemeinde noch einmal in das Martyrium gedrängt wird. Aber Gott gibt uns eine Prognose, ganz anders als die Wetterfrösche. Gott gibt uns eine Prognose, die gilt felsenfest. Er gibt die Prognose, dass noch einmal der große Leuchter, und das war ein Sinnbild, davon wird hier gesprochen im vierten Kapitel des Sacharja, der Leuchter hell hineinleuchtet in das Dunkel der Weltnacht. Die Gemeinde hat noch einen ganz großen Auftrag. Der Leuchter wird noch einmal hell leuchten, dieser siebenarmige. Und die Menschen werden es sehen und wer Orientierung sucht, kann sie finden durch den Dienst der Gemeinde. Ich habe meine Predigt heute gegliedert in drei Teile und möchte zuerst darüber reden, es soll geschehen, es soll geschehen. Wenn ich Sie so ansehe, dann denke ich, da sind doch viele von Ihnen entmutigt und erschöpft. Wenn man anfängt im Christenleben, da hat man eine ganz große Meinung von der Ausstrahlungskraft. Die jungen Christen, die reden dauernd davon und sagen, ich möchte durch meinen Lebenswandel überzeugend wirken. Wenn Sie mal 25 Ehejahre auf dem Buckel haben, dann sind Sie verzweifelt an Ihrem störrischen Herzen. Und da reden Sie nicht mehr so viel von Ihrer Ausstrahlung. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind, dann wissen Sie, was Sie ausgestrahlt haben und sagen, es blieb nichts hängen. Und wenn Sie Ihre Nachbarn fragen, dann wissen Sie, dass nicht viel da ist. Nicht, dass ich dagegen bin, natürlich sollten wir ausstrahlen, aber der Lack ist weg. Und wir sind da nicht mehr in der ersten Begeisterung, dass wir so viel Sprüche drüber machen, wie es oft jungbekehrte Christen in der Überschätzung ihrer Möglichkeiten und ihrer Kraft tun. Ausstrahlen, ja, aber wie? Erschöpfte Leute. Und wer im Dienst steht, wer wie ich Sonntag für Sonntag verkündigt oder wie sie in ihrem Hauskreis wirkt, treu seinen Zeugendienst tut bei Besuchen und bei Kranken, der sagt manchmal, ich bin nicht der Richtige. Da müsste ein anderer her, der ganz andere Worte hätte, der das viel besser könnte als ich. Und da ist doch diese Ankündigung, die Gott durch den Mund des Sacharjas spricht, groß. Es soll geschehen. Das Leuchten und das Strahlen soll geschehen. Sie müssen einmal den Zusammenhang ansehen, in dem solch ein Wort gesprochen wurde. Wir sind ja mit dem Propheten Sacharja wieder in dieser Epoche der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und sie saßen auf den Trümmerresten und hatten da mit viel Eifer und Hingabe versucht, den Tempel wieder aufzubauen und das Werk Gottes in Gang zu setzen. Lasst uns aufbauen, war die Parole. Wir wollen einander die Hand reichen und gemeinsam das Werk Gottes in dieser wüsten Welt tun. Da braucht es entschlossene Leute, die Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und sie taten dieses Werk. Und dann kam Widerstand um Widerstand. Kennen Sie das? Dann kamen Hinderungsgründe. Da waren Riegel vorgeschoben und einer um den anderen ließ von dem Werk ab. Die letzten Getreuen hatten schließlich auch keine Kraft mehr. Warum sollen wir immer den Karren schieben und zerren? Da bewegt sich nichts mehr. Viele von ihnen kommen aus Gemeinden, wo gar nicht mehr viel geistliches Leben herrscht. Und da wird man müde und sagt, wie geht denn das alles weiter? Wie soll denn das sein? Ich kann es doch nicht tragen. Ich kann doch den Karren nicht schieben. Da gibt Gott diese große Ankündigung, es soll geschehen. Es soll geschehen, dass der Leuchter wieder hell hineinleuchtet in das Dunkel der Weltnacht. Und dass Menschen entdecken und erfahren, da gibt es Antworten auf unsere Fragen. Wissen Sie, dass wir vor großen neuen Erweckungen stehen. Die passieren nicht sensationell, die passieren in aller Stille, so wie sie in den letzten Jahrzehnten auch an vielen Orten unseres Landes geschehen sind. Es wird geschehen, da wo Sie heute sagen, es ist bei uns kein kirchliches Leben mehr da, da wird es geschehen, dass plötzlich wieder junge Leute sich in einem Jugendbibelkreis sammeln, dass viele Menschen sich klar zu Jesus Christus hinbekehren, dass Gemeinde sich sammelt, dass Mission geschieht und Evangelisation. Es soll geschehen, das sagt Gott, der Herr. Wie kann denn er seine müde Gemeinde denn immer wieder erwecken und zu neuem Leben entfachen? Das ist das Geheimnis des Pfingstwunders, des Werdens der ersten Christenheit. Damals hat Gott das fertiggebracht, dass aus einem müden, verzagten Krüpplein von unbegabten und unfähigen Leuten eine ganz große, aktive und lebendige Gemeinde wurde. Nicht fehlerfrei. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, wie sich auch in dieser Gemeinde so viel Fehlsames findet. Aber das Große ist, dass Gottes Geist dennoch gewirkt hat, so mächtig. Wenn sie gepredigt haben, dann kamen Menschen zum Glauben. Wenn sie Dienste taten, waren sie voll Liebe und nicht bloß müde organisiert und im Leerlauf funktionierend. Dort war Leben da. Das Bild des Leuchters spielt ja eine große Rolle in der Geschichte des Volkes Israels. Der siebenarmige Leuchter ist das Symbol des Volkes. Und er stammt aus der Zeit der Wüstenwanderung. Da waren diese großen Volksmassen hinausgeführt auf den Sinai, und er wird oft in den Mosebüchern nur die grausame Wüste genannt. Sie kennen das, wenn man dieser Welt ausgesetzt ist, wehrlos, hilflos und spürt, mit unserer Kraft kommen wir gegen all die vielen Herausforderungen nicht an. Ich habe oft den Eindruck, dass auch viele von Ihnen durch ihre Berufsanforderungen und durch Schwierigkeiten und durch Krankheiten, in denen sie stehen, weit über die Grenze des Belastbaren hinaus gefordert sind. Und dort in jener Wüste hat Gott vor ihnen die Wolkensäule und in der Nacht die Feuersäule geschenkt. Und das hat die Israeliten immer daran erinnert, wenn sie dann im Tempel jenen siebenarmigen Leuchter aufstellten. Übrigens das einzige Beleuchtungsinstrument, das im Heiligtum des Tempels Licht gab, dieser Leuchter. Und das war für sie ein Symbol, das soll hineinleuchten in die Welt. Wir haben doch als Gemeinde einen Auftrag. Es gibt so viele Menschen um uns her, die nicht mehr wissen, wofür sie leben. Das ist doch wichtig, dass durch unser Familienleben Menschen wieder sehen, was Leben heute heißt. Durch unser Wirken, durch unsere Liebeszeichen, die wir weitergeben, durch unser Wort, das wir reden. Wir wollen doch Entmutigte aufrichten und neue Impulse geben. Wir wollen doch Menschen wieder einen Lebenssinn vermitteln, indem wir ihnen von Jesus erzählen. Wir wollen doch Verkündiger des Wortes sein. Und Gott hat versprochen, es soll geschehen, ich will meinen Geist euch geben. Der Geist, der die Worte Jesu einst schon so bekräftigt hat. Es besteht heute leicht ein Missverständnis, und wir haben ja in den letzten Wochen es gründlich auch in unseren Bibelstudien anhand der Abschiedsreden Jesu miteinander betrachtet, dass das mit dem Heiligen Geist gar nicht von wunderbaren Zeichen zuerst begleitet sein muss. Das kann in aller Stille und unscheinbar geschehen, sondern das Kennzeichen des Geistes ist doch, dass Frucht entsteht. Dass das bei einem Menschen eine Wirkung hervorruft und dass Bekehrungen kommen und dass Menschen sich verändern, dass plötzlich zerstrittene Familien wieder sich finden, dass Menschen umgedreht werden, und wenn sie sagen, ja, bei mir geschieht nichts, warten Sie, es soll geschehen, spricht der Herr, es soll geschehen. Es ist die Art Gottes, dass er uns auflaufen lässt mit unserer Aktivität, und das ist ja im Bereich des Dienstes für Gott immer wieder auch eine Krisenstunde. Wir setzen uns mit ganzer Leidenschaft ein und rebellieren plötzlich, wenn wir sagen, warum kommt jetzt keine Frucht heraus? Ich habe mich doch so eingesetzt für ihn. Das muss sein, bis wir das Gebet um den Heiligen Geist zur Hauptsache machen. Herr, ohne deinen Heiligen Geist geschieht nichts. Wirke du heute. Du musst mein Leben erfüllen, nicht ich. Es ist nicht meine Kraft und mein Tun und mein Wirken. Das wissen wir alles längst. Und wir können es erst lernen in den großen Tiefen, wo unser eigenes Ich und unser eigenes Können zerfällt. Es soll geschehen, spricht der Herr, es soll geschehen. Das zweite, nicht durch Heer oder Kraft. Die Israelfahrer unter Ihnen erinnern sich, dass ja eine Nachbildung dieses unvergesslichen siebenarmigen Leuchters vor der Knesset, dem Parlament in Neu-Jerusalem steht, und die Touristen stehen davor und knipsen dann dieses Bild, und es sind all die verschiedenen Epochen der Geschichte Israels dargestellt, von der Väterzeit der biblischen Geschichte bis durch die große Leidenszeit des jüdischen Volkes in unsere Tage hinein zur Neugründung des Staates Israel. Und das ist ein Symbol, ein Ausdruck der Macht. Wem hat das nicht Achtung abgenötigt, wie die mutige und tapfere Armee Israels sich gegen eine vielfache Übermacht verteidigt hat? Von den israelischen Reiseführern nicht erwähnt, dass unten dort am Sockel des Leuchters dieses Wort steht. Sacharja 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und darum wird auch der Staat Israel noch einmal durch eine furchtbare Krise hindurchgehen, indem wir
worüber wir im prophetischen Wort sehr viel lesen und wissen. Und es blutet unser Herz. Weil die eigene Kraft, auch die beste Armee der Welt, keinen Weg bahnen kann durch die Leiden der Zukunft. Und das ist wichtig für Christen, die sich immer wieder auch ihren Kopf blutig stoßen. Es macht mir immer wieder Not, wie in unserer Kirche und in der Gemeindeaktivität so viel geplant und probiert wird an Gemeindeerneuerungen. Da werden Programme entworfen, da werden Tagungen veranstaltet. Das ist doch nicht böse und es soll keiner denken, ich sei gegen irgendetwas und wollte das verurteilen. Wie viele Reformen haben wir eingeleitet? Vor 20 Jahren war man ganz glücklich, als die ersten Jazzgottesdienste im Kino in Cannstatt stattfanden. Was ist denn geblieben? Was ist denn geblieben von diesen Jazzgottesdiensten? Verstehen Sie? Aus Heer oder Kraft, so toll das organisiert ist, kommt gar nichts raus. Das sind kurzfristige Zeiterscheinungen, die die Aufmerksamkeit an sich ziehen. Nicht durch Heer oder Kraft. Selbst die besten Redner und die geschicktesten Könner vermögen hier nichts und können nichts erreichen. Gott behaftet sie, und jetzt müssen sie es merken, dass er sie in Dienst nimmt. Erneuerung der Gemeinde geschieht durch sie. Er nimmt uns alle mit unseren Schwächen, mit den wenigen Gaben, die er uns gegeben hat. Uns nimmt er in Dienst, so wie er einst diese Christen in Beschlag nahm. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ich bin immer wieder traurig, wenn mir ein Gemeindeglied sagt, nach einem Besuch, da müssen Sie hingehen, ich kann's nicht richtig. Sagen Sie, was ist eigentlich richtig? Vielleicht haben Sie auch schon gemerkt, dass ich über die seltene Gabe verfüge, möglichst vielen Menschen vor den Kopf zu stoßen. Darum dürfen Sie nicht sagen, ich sollte hin. Ich denke, Sie haben eine viel feinere und elegantere Art als ich. Was ist denn die richtige Art? Den Schlüssel zu dem Herzen der Menschen hat nur Gottes Geist. Und darum kann ich dieses Wort nicht mehr hören. Ich kann das nicht. Sie sollen es ja gar nicht können. Sie sollen nur ein treuer Zeuge sein. Und dann lassen Sie Gott das können. Das ist für all unseren Missionsdienst so wichtig, den wir tun. Paulus erzählt der Gemeinde in Korinth, ich war bei euch in großer Furcht und mit Zittern. Anders kann man für Gott nicht Dienst tun, als im Wissen um die eigenen Schwächen. Darum behaftet sie Gott bei ihren Aufgaben, in denen sie stehen, bei dem Freundeskreis, in dem sie leben, bei der Familie, aus der sie kommen, bei der Gemeinde, in der sie nun leben, in dem Hauskreis, in dem sie nun wirken. Er will durch sie Großes wirken und hat da Planungen, die er durch sie erfüllen will. Ich will meinen Geist in euch geben. Wenn der Heilige Geist in uns wohnen soll, dann ist nur eine Voraussetzung nötig. Wir müssen Menschen sein, die mit der Sünde brechen. Wir können nicht im Heimlichen noch an liebgewordenen Sünden hängen. Der Heilige Geist wohnt nicht in Herzen, die noch der Sünde folgen. Und das Wort soll auch am Pfingsttag in dieser großen Zukunftsprognose Gottes über seiner Gemeinde klar ausgesprochen werden. Reinigen wollen wir uns, dass Gottes Geist uns erfüllen kann. Man kann den Heiligen Geist betrüben und er weicht. Er, der heilige Gott, will ihn uns heute geben und will sie alle befähigen für den Dienst, in dem sie stehen, dass wieder urchristliche Geschehen unter uns möglich sind, in großer, großer Zahl. Und noch das Letzte, sondern durch meinen Geist. Es soll geschehen durch meinen Geist. Ich wollte Ihnen immer auch ein wenig wieder den Blick geben hinaus in die Weltchristenheit. Und wenn wir die Berichte hören, wie dort das geschieht, in der dunklen Nacht der Götzenwelt, wo Menschen im heidnischen Aberglauben stehen, dort passiert das. Dort ist plötzlich ein einzelner Prediger und die Gemeinde wächst, so wie es neulich bei dem schwäbischen Missionar von Liebenzell, dem Karl Holl, geschehen ist in einem Gottesdienst, dass plötzlich Menschen so getroffen waren, von der Wirklichkeit Gottes, dass Männer rausgetreten sind und sofort Beichte gesucht haben. Menschen haben Sünden bekannt. Einige haben einen Mord bekannt, den sie in den Stammeskriegen vollbracht haben. Sie konnten nicht mehr schlafen, weil die Schuld sie so gedrückt hat. Es sind in den ersten Tagen in einer verschlafenen Gemeinde von Papua-Neuguinea 4000 Menschen zum Glauben gekommen. Und wenn wir solche Berichte in unseren Tagen hören, dann sagen wir immer wieder, was ist denn das? Da will ich Ihre Blicke auch darauf lenken, dass das eine Sache ist, wenn sich heute Morgen 5000 junge Leute in dem kleinen Dörflein Eidlingen versammeln, um dem Wort Gottes zu lauschen. Wenn sich drüben in Esslingen, Mettingen jetzt 3000 junge Leute sammeln. Aber wir sagen gleich, wir sehen doch auch so viel von dem, was der Teufel wieder zerstören kann. Das war immer so, dass die Kraft des Geistes Gottes dort gewirkt hat, wo der Teufel am meisten seine Macht entfaltet hat. Wir sind solche, die der Zukunftsprognose Gottes Glauben schenken und mutig in die Zukunft gehen und wissen, durch die Kraft Gottes wird es geschehen. Die Christen haben eine sehr harmlose Meinung vom Heiligen Geist. Wenn sie einmal die Bibel betrachten, dann steht da immer, wenn vom Heiligen Geist die Rede ist, ein Wort daneben wie Kraft oder Macht oder Wunder oder Geschehen, da wird es plötzlich so gewaltig, und das ist das Übernatürliche, natürlich, dass die Teufelswerke nichts entgegensetzen können. Und wenn die ganze Macht der Hölle aufmarschiert, der Heilige Geist ist stärker. Wie der Heilige Geist müde Menschen bewegt, verzagte und erschöpfte Leute wieder zum Dienst zurüstet. Es haben oft Leute, die Gott gebrauchen konnte, gebetet, Herr, lass mich nur brennen für dich. Lass mich nur brennen für dich. Verstehen Sie, in den alltäglichen Beziehungen, wo Sie leben, in meinem Lebensraum, aber ich will brennen für dich. Ich will offen sein für dein Wirken. Ich möchte erleben, was du in meinem Leben wirkst, wie du dein Reich dort baust. Und dann ist das groß, wie diese Flamme brennt. Wenn ich es Ihnen vormachen könnte und jetzt eine Kerze hätte. Ich habe es Ihnen mal gesagt, ein alter Pyrotechniker. Ich spiele gern mit Kerzen. Kinder sollen mal weghören. Ich spiele gern mit Kerzen und mit Streichhölzern. Und wenn man dann einer Flamme zuschaut, ist das ja interessant. Was ist denn das Geheimnis dieser flackernden Flamme? Es gibt ja selten so etwas Schönes wie eine brennende Kerze. Die ist nicht mit elektrischem Licht nachzumachen. Diese Flamme mit all ihren Farben. Und an der Mitte steht ein verkohlter Docht, der sich nur ganz langsam verzehrt. Und er lebt von dieser Kraft, diesem Kerzenwachs, das ihm dazu wächst, das ihm dazu fließt und aus dem er seine Kraft bezieht. Das ist das Geheimnis der Christenleute. Sie leben von der Kraft des Heiligen Geistes. Auch wenn ihr Leben schon verbraucht ist und alt, sie können noch helles Licht geben in die dunkle Umgebung hinein. Ich weiß, dass das die Alten und Leidenden unter uns besonders nötig haben zu hören, dass Gott in ihnen das helle Glaubenslicht besonders strahlend leuchten lassen will. Nicht mehr in diesem, wie sie es einst als junge Leute gedacht haben, wo man zackig einhermarschieren konnte, sondern wo der irdische Leib zerfällt, aber die Kraft des Heiligen Geistes ein Zeugnis gibt von dem, was Lebensinhalt und was Wahrheit und Zukunft unseres Lebens ist. Das können Sie zeugnishaft noch zeigen mit dem Lichtlein Ihrer Flamme. Und dann geschieht es auch, selbst in den schweren Anfechtungen der Todesnacht, dass das helle Glaubenslicht nicht verlöschen kann, weil Gottes Heiliger Geist es am Leuchten erhält. Das ist übrigens das Geheimnis meines Glaubens. Davon lebe ich, dass Gott die Flamme am Leuchten erhält und dass mein Glaube nicht aufhören kann. Dieser Geist, der wirkt, der Tote lebendig macht, der möchte in Ihnen große Dinge vollbringen. Öffnen Sie sich, beten Sie, komm, Heiliger Geist. Amen. Nun gibt's dieses schöne Lied, schmückt das Fest mit Maien, 107 von Benjamin Schmolk. Wir wollen von diesem Lied 107 die Verse 3, 6 und 7 singen. Du Heiliger Geist, komm du in unser Leben und erfülle uns ganz. Du kennst unsere trägen und müden Herzen. Und es ist in uns gar nichts, was wir vollbringen könnten. Aber du kannst Totes lebendig machen und du kannst aus unseren Persönlichkeiten ganz neue Geschöpfe formen. Du weißt auch, wo wir oft an uns selbst leiden. Komm, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Und dann lass es geschehen, dass wir Täter deines Wortes sein können. Ja, dass unsere Gemeinden Leuchter sind, unter denen du einhergehst, die weit in die Welt hineinstrahlen. Wir bringen dir heute unsere Welt mit der großen Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit und Lebenskrisen um und um. Und da wollen wir doch Antworten geben aus deinem Evangelium. Gib unseren Worten und unseren Taten Nachdruck, auch angesichts der großen Weltnöte, der Leiden, der Hunger, der Kriege, die geschehen. Setze doch deine Gemeinde noch einmal zu solchen, die Licht geben können, Licht, das von deinem Brennen her den Schein nimmt. Und dazu gebrauche uns auch, dort, wo unser Leben immer wieder so problemreich ist, in unseren Familien und Ehen, im Umgang mit unseren Nachbarn und Bekannten, in den Berufsschwierigkeiten und wo wir leben. Und ganz besonders, wo viele von uns in die Leidenszeit hineingeführt sind oder gar sich auf dem letzten Weg ihres Lebens befinden, dir entgegen deiner Ewigkeit. Da lass du durch deinen Heiligen Geist das Glaubenslicht
so hell leuchten, dass des Todes Macht zerbrochen wird, dass Menschen dich noch auch in den letzten Stunden ihres Lebens fröhlich dich preisen können und danken. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch von dem Lied "Zieh ein zu deinen Toren" 105, die Verse 12 und 13, das sind die beiden letzten Verse.
Sie noch darauf hinweisen, dass hinten bei den Gesangbuchablagen die neuen Blätter von Licht im Osten liegen. Diese Informationen über die bedrängte Gemeinde im Osten ist hier sehr ansprechend zusammengestellt. Ich möchte Sie bitten, dass Sie diese Blätter mitnehmen. Dann läuft ja hier in einem Stuttgarter Kino ein Film, der sich von anderen Filmen unterscheidet. Die Stunde des Siegers, das wird von dem Filmverleih Christus für alle, den Kinos, angeboten. Jetzt möchte ich im Gottesdienst heute nicht für die Kinos Reklame machen. Sie wissen ja, was normalerweise die Produktion unserer Kinos ist. Und da liegt es mir nicht daran, die Gottesdienstgemeinde ins Kino einzuladen. Das wäre eine verkehrte Welt. Ich dachte nur, ob Sie solche Handzettel mitnehmen können, die vielleicht gezielt weitergeben an Menschen, die nicht zur Kirche kommen und die über den Umweg über einen Film für Glaubensfragen ansprechend sind. Mir ist auch wichtig, dass die Plakate, die noch bei uns unten im Lädle liegen, also da drüben, wo man die Kassetten abholen kann, dass die auch vielleicht noch an Schulen oder in Betrieben und so weiter an diese Anschlagbretter kommen. Das wäre ein ganz großer Dienst. Also ich will nicht Sie einladen, sondern Sie nur um die Briefträgerdienste bitten, diese Einladung gezielt weiterzugeben. Das kann man ja beim Nachbar einwerfen, in den Briefkasten oder sonst wo. Aber am besten gibt man es mit einem persönlichen Wort weiter. Wir haben den Film ja auf unserer Gemeindefreizeit auf dem Michelsberg angesehen und waren sehr beeindruckt. Wir haben hinten die Programmhefte zum Gemeindetag. Am 6. Juni, am Frohen Leichnamstag, wird auf dem Killesberg oben der Gemeindetag sein. In vielen Arbeitsgruppen wird von dem Gesamtthema "Nicht vergebliche Ermutigung" gegeben. Ich hoffe, dass Sie sich alle schon auf diesen Tag rüsten, dass Sie auch in Ihrer Nähe eingeladen haben und ihn bekannt gemacht haben und dass Sie alle auch sich zeitig schon das Programmheft besorgt haben, damit sie Bescheid wissen, wo sie hingehen und was alles möglich ist. Man darf ja den Verkehrsverbund benutzen mit diesem Programm, ohne dass man noch den Fahrschein braucht. Aber auch wenn Sie Autofahrer sind, dann müssen Sie eben nur die Parkgebühr auf dem bewachten Parkplatz zahlen. Das ist die kleine Sache. Da haben wir keinen Einfluss darauf. Da hinten auf dieser Fensterbank sind noch diese Programme. Da nehmen Sie es bitte heute mit, wer es noch nicht hat. Da liegt ein Beutel, da können Sie sie bedienen oder vielleicht hilft jemand da hinten, dass das leichter läuft. Das Opfer heute ist von unserer Kirchenleitung bestimmt für akute Notstände, also für Brot für die Welt und die Hungerhilfe von Brot für die Welt und für Erdbebenopfer in Chile und für andere Notstände in der Welt. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.